Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 100 unserer Wissensreise. Folge 100, wow, eine epische Zahl. Das passt doch gut zur letzten Folge im Jahr 2025. Yeah! Und da ihr euch immer mehr Markus wünscht, hat er sich breitschlagen lassen, heute dabei zu sein. Hallo Markus, danke von allen Hörern, dass du dabei bist.
Hallo. Ich habe gerade Folge 100 gehört. Und weißt du, welche Zahl dazu passt? Es sind circa 10.000 Abonnenten, die momentan deinen Podcast hören. Verrückt, oder? 20.000 Downloads pro Monat, den Podcast-Feed und dazu noch einiges auf YouTube.
Ja, das ist wirklich fantastisch. Das zeigt dir, lieber Hörer, auf jeden Fall, du bist nicht allein. Auch wenn der Weg manchmal steinig ist, viele gehen diesen Weg mit dir.
In den monatlichen Wissensreise-Online-Treffen höre ich das auch immer wieder, dass die Menschen froh sind zu sehen, dass alle in einem Boot sitzen, beziehungsweise Schiff. Denn so viele Menschen passen in kein Boot.
Das stimmt. Wenn du daran auch gerne teilnehmen und mehr als die 100 Podcast-Folgen hören möchtest, dann schließe dich den momentan 312 Wissensreisemitgliedern an. Du kannst dir jetzt auf Steady ein Paket aussuchen und bekommst sofort 39 Folgen dazu, die jeden Monat erweitert werden, außer im September. Und da wir immer wieder gefragt werden, welche Themen werden in den Exklusivfolgen behandelt, hier ein kleiner Ausschnitt.
Es gibt Folgen zu verschiedenen Infektionskrankheiten, zum Beispiel zur Virushepatitis, die zum Thema Leber gut passen würde, aber auch zu Masern, Syphilis, FSME und so weiter. Die Folgen sind bunt gemischt, auch mit Merkgeschichten oder Bildern, damit du eine Idee davon bekommen kannst, wie man sich die Infektionskrankheiten besser merken kann. Außerdem gibt es Folgen zu den typischen Prüfungsfragen. Welche Verbote oder auch welche Pflichten haben Heilpraktiker? Auch hier wird mit verschiedenen Strategien, wie du dir das besser merken kannst, gearbeitet. Und dann gibt es noch Folgen zum Schock, auch super wichtig für die Prüfung, Diabetes, psychopathologischer Befund und einiges mehr.
Genau, deshalb zögere nicht und schließ dich uns an. Du kannst dann auch einmal im Monat zur Zoom-Online-Fragestunde kommen, wo wir bunt gemischt Themen von euch beleuchten. Wie kannst du dabei sein? Gehe auf www.tanjas-naturheilkunde.com und schau dort auf der Seite Podcast. Ganz oben findest du direkt den Link zu Steady. Übrigens, geplant ist, weil von vielen Mitgliedern gewünscht, auch hier eine Gruppe, in der ihr euch dann auch zwischen den monatlichen Treffen austauschen könnt. Lernpartnerschaften findet und so weiter. Ich hoffe stark, dass wir das in den Weihnachtsferien auf die Beine stellen können. Und falls du keine News rund um die Wissensreise mehr verpassen möchtest, trag dich gerne in den kostenlosen Newsletter auf der Homepage ein. Gut, dann noch ein paar Hinweise zu den anstehenden Webinaren. Am 21. Februar 2026 findet die nächste Wissensreiseprüfungssimulation statt. Du kannst dich ab sofort dafür anmelden. Alle Infos findest du auf der Homepage unter Webinare. Auch für deine mündliche Prüfung ist vorgesorgt. Das Intensivtraining zur mündlichen, was wir in der Wissensreise kurz Themenhopping nennen, findet an den letzten beiden Wochenenden im März 26 statt. Du kannst dich hierfür noch auf die Warteliste setzen lassen. Wenn dir das zu unsicher ist und du sagst, ja, Warteliste, ich weiß nicht, ob ich dann mit reinkomme, gibt es dieses Training auch jetzt schon als Aufzeichnung, mit der du dann 6 Monate lang in deinem Tempo üben kannst. Infos zu dieser Zusammenstellung von Strukturen, typischen Prüfungsfällen, Anamnesen, Differentialdiagnosen und vielem mehr findest du auch auf der Homepage unter Webinare. Also schau mal gerne rein, ob das ein oder andere für dich dabei ist. Ich habe schon sehr viele Rückmeldungen zum Themenhopping bekommen von ganz lieben Menschen, die sich bedankt haben, dass sie ihre Prüfung damit geschafft haben. Und der Vollständigkeit halber, das Webinar Psyche und das Webinar Endokrinologie, die wichtigsten Schwerpunkte für deine Prüfung herausgefischt, gibt es auch als Aufzeichnung. Sagst du, die Prüfung ist noch ganz weit weg, du stehst ganz am Anfang und suchst noch nach der richtigen Schule, die dich optimal auf deine Heilpraktikerprüfung und auch auf danach vorbereitet, dann schau dir mal das Angebot der Naturheilschule Isolde Richter an. Für dich als Wissensreise-Zuhörer gibt es einen Rabatt. Falls du noch keinen Kurs bei der Naturheilschule Isolde Richter gebucht hast und dich jetzt dazu entschließt, bekommst du bei der Buchung der Heilpraktika-Ausbildung einen Rabatt von 100 Euro. Bist du bereits an einer anderen Schule oder vielleicht sogar schon eine fertige Kollegin, kannst du dennoch profitieren. Wenn du ein Fortbildungswebinar buchen möchtest, von denen es an der Schule wirklich sehr viele gibt, bekommst du 10% Nachlass. Was musst du dafür tun? Gib bei deiner Buchung den Coupon Wissensreise an. Das war's schon. Der Coupon gilt natürlich auch noch für Meditrix und verschafft dir 20% Nachlass für die Merkhilfe-Videos zu allen möglichen medizinischen Themen. Mit dem Coupon Wissensreise, alles klein geschrieben, kannst du also sparen und die Wissensreise profitiert auch davon. So Markus, und du kannst mal unseren Dank an die neuen Wissensreise-Community-Mitglieder aussprechen.
Oh mio Dio, das sind aber viele Namen. Sabrina, Julia, Maria, Heather, Susanne, Jessica, Veronika, Laila, Christine, Simone, Caroline, Bianca, Inchi, Saida, Gabriela, Sinem, Chriske, Aische, Stefanie, Daniela, Marion, Oliver, Katrin, Nathalie, Melanie, Janine, Gesa, Monika, Dursen, Martina, Sandra, Astrid, Christine, Vera, Caroline, und das war erst die Hälfte, jetzt folgt die zweite Hälfte, Sarah, Frauke, Silvia, Susanne, Heini, Nele, Yvonne, Anne, Tina, Irene, Nadine, Cecilia, Rebecca, noch eine Jessica, Katharina, Annette, Julia, Rosa Leonora, Sefnur, Maike, Jana, Alexandra, Kirsten, Anna, Miriam, Ronald, Veronika, Ibtissem, Beatrix, Daniela, Katrin, Kerstin, Nicole, Karin und Matti. Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ein ganz großer Dank für eure Unterstützung. Wir würden uns freuen, die eine oder andere beim nächsten Wissensreisetreffen am 9. Januar 26 kennenzulernen.
Und last but not least, herzlichen Glückwunsch an alle neuen Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen. Nadine, Leo, Nesli, Christina, Sabrina, Melanie, Vanessa, Miriam, Christine, Hanne, Alexandra und Sign-up. Ich danke euch ganz herzlich für euer Vertrauen. Vielen Dank, dass ich euch auf eurem Weg ein Stück begleiten durfte. Habt nun ganz viel Freude mit allem, was Neues auf euch zukommt. So, damit haben wir die Orga geschafft. Danke, Markus, für die Unterstützung. Und nun starten wir direkt mit der Kurzwiederholung zum Bilirubin-Kreislauf und Ikterus.
Wo entsteht Bilirubin im Körper?
Beim Abbau von Hämoglobin in Milz, Leber und Knochenmark und natürlich auch, wenn Erythrozyten im Blut zerfallen, zum Beispiel durch Antikörper oder Toxine.
Welche beiden Bestandteile entstehen beim Abbau von Hämoglobin?
Häm und Globin.
Das war ja einfach. In welchem Farbstoff wird Häm umgewandelt?
In Biliverdin. Und dann Bilirubin.
Habe ich gerade in welchem gesagt? Im welchen natürlich. Warum nennt man unkonjugiertes Bilirubin auch indirektes Bilirubin?
Es ist wasserunlöslich, kann nicht schwimmen und muss erst an Albumin gebunden transportiert werden.
Wo und wie wird Bilirubin konjugiert, also wasserlöslich gemacht?
In der Leber. Durch Bindung an Glucuronsäure.
Wie nennt man das konjugierte Bilirubin noch?
Direktes Bilirubin.
Welche drei großen Abschnitte bilden den extrahepatischen Gallenweg?
Das ist der Ductus hepaticus communis, der Ductus cysticus und der Ductus holidochus.
In welchem Darmabschnitt wird die Galle abgegeben?
Im Duodenum über die Vaterpapille.
In welchen Stoff bauen Darmbakterien das direkte Bilirubin um?
In Urobilinogen und das dann zu Teilen in Stercobilinogen.
Und was färbt unseren Urin gelb?
Das ist das Urobilin, also das oxidierte Urobilinogen.
Und was färbt den Stuhl braun?
Das ist Stercobilin.
Was ist beim prähepatischen Ikterus erhöht? Direktes oder indirektes Bilirubin?
Das indirekte Bilirubin.
Welche typischen Veränderungen sieht man beim posthepatischen Ikterus in Urin und Stuhl?
Der Urin ist bierbraun mit Schüttelschaum. Der Stuhl ist hell, beziehungsweise man sagt auch acholisch.
Warum ist der Urin beim posthepatischen Ikterus so dunkel?
Weil direktes Bilirubin über die Niere ausgeschieden wird.
Welche Bilirubinformen können beim intrahepatischen Ikterus erhöht sein?
Beide, sowohl das direkte als auch das indirekte Bilirubin.
Welchen Normwert kennst du für Bilirubin und ab wann sehen wir einen Ikterus?
Der Normwert liegt bei ca. 1 Milligramm pro Deziliter. Ab 2 sieht man es an den Augen und ab 3 auch an der Haut.
17. und letzte Frage. Welche Ursachen gibt es für die verschiedenen Ikterusformen?
Beim prähepatischen Ikterus ist die Ursache eine gesteigerte Hämolyse, zum Beispiel durch Transfusionszwischenfälle, Malaria oder Sichelzellanämie. Intrahepatisch hätten wir Erkrankungen der Leber, wie zum Beispiel Morbus Mollengracht oder Leberzirrhose. Und posthepatisch gibt es Abflussstörungen der Gallenflüssigkeit, zum Beispiel durch Gallensteine oder ein Pankreaskopfkarzinom.
Okay, super. Und was steht für heute an?
Naja, eigentlich steht ja die Patho der Leber an. Aber auf vielfachen Wunsch schieben wir heute eine Sonderfolge ein, die aber auch gut in unser Thema passt, die Abdomenuntersuchung. Das passt auch gut als Jubiläumsfolge, denn es wird ein bisschen länger werden.
Ja, das passt ja auch prima, denn in den mündlichen Prüfungen werden immer mehr praktische Aufgaben eingebaut. Eine davon ist, untersuchen Sie doch bitte mal das Abdomen meines Beisitzers.
Na, herzlichen Glückwunsch. Dir rutscht gerade das Herz in die Hose? Nein, keine Sorge. Nach dieser Folge ist dir hoffentlich einiges klarer und du kannst dich ans praktische Üben machen. Das Abdomen, also der Bauchraum, beherbergt eine Vielzahl lebenswichtiger Organe. Mit einer guten Untersuchung kannst du schon sehr viele Hinweise bekommen, bevor du dir zum Beispiel ein Blutbild anschaust. Also, wie gehen wir vor? Erstmal sprechen wir über die allgemeine Vorbereitung und das Vorgehen. Dann Inspektion, Auskultation, Perkussion, Palpation und Funktionsprüfungen.
Moment, das Untersuchungsschema ist doch sonst immer IPAF.
Ja, das stimmt, gut aufgepasst. Aber Vorsicht! Die Reihenfolge des IPAF ist bei der Abdomenuntersuchung verändert. Hier ist es wichtig, nach der Inspektion die Auskultation einzuschieben. Warum? Du könntest sonst mit der Palpation oder Perkussion schon etwas im Abdomen ausgelöst haben und dann sind die Darmgeräusche verfälscht.
Ach so, alles klar. Ja, dann untersuch mich mal. Ich habe zwar keine Bauchbeschwerden, aber ich stelle mich zur Verfügung.
Ja, zunächst sollte natürlich eine Anamnese erfolgt sein. Aber das ist eigentlich klar, denn du hast ja einen Grund, weshalb du den Bauch untersuchen möchtest. Und bevor du überhaupt den Bauch berührst, geht es um die richtige Vorbereitung. Markus, was wäre für dich als Patient denn jetzt wichtig?
Ich möchte mich wohlfühlen, deshalb will ich bequem liegen und bitte stell die Heizung an und lass mich vorher nochmal meine Blase entleeren. So, dann lege ich mich bequem auf die Liege. Kannst du mir bitte noch eine Knierolle unterlegen?
Alles klar. Kann ich jetzt loslegen?
Nein, wärm dir erstmal die Hände auf und desinfiziere sie bitte. Und dann klär mich mal auf, was du vorhast, sonst spanne ich mich unnötig an. Und das möchtest du bestimmt nicht, oder?
Nein. Alles klar, das kriegen wir hin. Du, Markus, kannst jetzt erstmal dich entspannt hinlegen und zuhören. Kommen wir mal zur Inspektion. Du schaust dir den Bauch einfach nur an und lässt dir dabei Zeit. Was fällt dir auf? Und ein kleiner Hinweis, ich gebe hier nur Beispiele, sonst wird die Folge unendlich lang. Aber so hast du schon mal ein Schema, wie du vorgehen kannst und eben ein paar Beispiele, wo du dich langhangeln kannst. Wir könnten jetzt auf den Bauchumfang und die Form schauen. Beispielsweise ein praller, gewölbter Bauch. Ist es vielleicht eher Aszites oder Meteorismus? Ein eingezogener, schmaler Bauch. Eher chronische Erkrankung, eventuell Kachexie. Dann können wir auf Symmetrien achten. Ist der Bauch gleichmäßig geformt? Einseitige Vorwölbungen können auf Tumoren, Hernien oder Organvergrößerungen hinweisen. Bei der Hautfarbe könnten wir vielleicht eher gelb sehen, dann könnte es ein Ikterus sein. Gibt es Hämatome oder vielleicht eine marmorierte Färbung? Diese könnte ein Hinweis auf einen Verschluss einer Mesenterialarterie sein. Weiße Streifen, wie bei Schwangerschaft oder Adipositas. Rote Streifen, wie bei Cushing. Auch Narben könnte man vielleicht sehen. Chirurgische Narben erzählen oft die halbe Diagnosegeschichte. Also beispielsweise gab es eine Blinddarm-OP, eine Gallenblasenentfernung oder große Oberbauchschnitte. Auch die Venen könnten wir eventuell sehen. Hervortretende Venen im Bereich des Bauches können ein Hinweis auf eine portale Hypertension sein, wie bei einer Leberzirrhose. Da wären wir dann bei Caput Medusae. Weitere Hautveränderungen wie andere Strie, Rötungen, Ekzeme, andere Leberhautzeichen wie Spider Navy, all das könnten wir vielleicht sehen. Auch kleine Details wie vermehrte Körperbehaarung oder Pigmentstörungen können Hinweise auf endokrine Störungen geben. Die Bauchglatze beim Mann zum Beispiel könnte ein Hinweis auf eine Leberzirrhose sein. Die vermehrte Behaarung bei der Frau vielleicht auf PCOS. Dann könnte man vielleicht noch eine sichtbare Pulsation in der Mittellinie sehen. Diese kann normal sein, aber bei älteren Patienten auch auf ein Aortenaneurysma hindeuten. Und last but not least, beobachte die Atmung deines Patienten. Bewegt sich der Bauch bei der Einatmung normal mit? Eine schmerzbedingte Schonatmung kann ein sehr wichtiger Hinweis sein. Als nächstes folgt die Auskultation. Und nochmal der Hinweis, Auskultation vor Perkussion und Palpation. Denn jede Berührung kann die Darmgeräusche verändern. Ja, Darmgeräusche. Du solltest jeden Quadranten so circa eine Minute abhören und dort circa 5 bis 20 lebhafte, gluckernde Geräusche pro Minute hören. Fehlen Darmgeräusche, spricht man von einem paralytischen Ileus, wo wir sofort bei einem Notfall wären. Sehr hochfrequente, klingende Darmgeräusche dagegen können auf einen mechanischen Ileus hinweisen. Über der Aorta oder den Nierenarterien können Strömungsgeräusche auf Stenosen hinweisen. Und dann sind wir mit der Auskultation noch nicht fertig, denn es gibt auch noch die Kratzauskultation der Leber. Hier einmal mein Lieblingsvorgehen. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Das Stethoskop liegt im epigastrischen Winkel. Mit einem Holzstapel streichst du ab circa Bauchnabelhöhe in der rechten Medioklavikularlinie nach oben. Sobald sich der Ton ändert, machst du einen kleinen Strich, denn hier beginnt die Leber. Dann legst du dein Stethoskop auf die Leber und kratzt weiter nach oben. Sobald sich der Ton wieder ändert, machst du wieder einen Strich, denn hier endet die Leber, die Lunge fängt an. Nun kannst du die Strecke zwischen den beiden Markierungen messen. Sie sollte bei einem Mann ca. 12 cm, bei einer Frau ca. 10 cm betragen. So kannst du einen Hinweis bekommen, ob die Leber vielleicht zu klein ist, wie manchmal bei Leberzirrhose, oder zu groß, wie zum Beispiel eine Fettleber. Kommen wir zur Perkussion. Hier prüfst du, ob die Bauchdecke eher luftgefüllt oder ob darunter eher Flüssigkeit sich befindet oder ob sich feste Strukturen darunter befinden. Über luftgefüllten Darmschlingen kannst du typischerweise einen hypersonoren bis tympanitischen Klopfschall hören. Ist der Schall zwischendurch gedämpft, könnte das ein Hinweis auf Verwachsungen, Tumoren oder große Fäzesansammlungen sein. Bei der Perkussion kannst du auch noch die Aszitis-Prüfung machen. In Rückenlage kannst du ab der Flanke nach oben Richtung Bauchnabel perkutieren. Wenn der Ton anfangs dumpfer ist, also so Richtung Sonor bzw. Hyposonor. Und dann wechselt zu lauter bzw. hypersonor, könnte das weiter unten auf Wasser hinweisen, das sich aufgrund der Schwerkraft unten sammelt. Genauso machst du es auf der anderen Seite, wo du dann wahrscheinlich auf der gleichen Höhe die Tonveränderung bemerkst. Das würde auf einen Aszites schließen lassen. Außerdem kannst du das sogenannte Undulationsphänomen testen. Dafür legst du beide Hände an die Flanken des Patienten. Mit Hand A gibst du einen kleinen Schubs. Und falls Wasser im Bauchraum ist, spürst du die Welle an Hand B ankommen. Zur Vollständigkeit, auch das Beklopfen der Nierenlager gehört hier zur Perkussion. Dafür muss der Patient dann aber sitzen oder stehen. Um den Fluss in der Untersuchung zu behalten, kannst du das im Anschluss an die restlichen Untersuchungen machen. Wir gehen also jetzt zur Palpation. Du beginnst immer mit einer oberflächlichen Palpation, also nicht tief ins Gewebe reingehen, sondern nur sanft drücken und den Druck langsam aufbauen. Grundsätzlich teilst du dir auch hier wieder das Abdomen in 4 Quadranten ein und beginnst, falls der Patient Schmerzen geäußert hat, vom Schmerzpunkt am weitesten entfernt. Also zum Beispiel der Patient hat von Schmerzen unten rechts berichtet, dann beginnst du oben links. Dabei wichtig, schau dir das Gesicht des Patienten an. Vielleicht zeigt er dir mit seiner Mimik schon, dass es Schmerzen gibt. Außerdem kann der Patient sich so an die Berührung gewöhnen. Solltest du eine Abwehrspannung spüren, sind wir auch hier wieder sofort im Notfall. War die oberflächliche Palpation unauffällig, kannst du jetzt die tiefe Palpation starten. Und dabei gehen wir auf die Suche nach Organvergrößerungen, tiefen Resistenzen, Tumoren und auch Schmerzen im Bauch. Du arbeitest dich systematisch quadrantenweise vor. Markus hat jetzt keine Schmerzen angegeben, deshalb können wir uns aussuchen, wo wir beginnen. Nehmen wir mal den oberen rechten Quadranten, denn da waren wir ja schon. Was können wir hier palpieren? Die Leber, und zwar ihre Größe und Beschaffenheit. Der Patient atmet aus. In diesem Moment gehst du mit beiden Händen tief rein, unter dem rechten Rippenbogen, denn jetzt hast du Platz. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich nehme meine Hände übereinander, die obere Hand führt, die untere spürt. Nun lässt du den Patienten einatmen und mit der Einatmung kommt dir die Leber entgegen. Achtung, hier gibt es oft einen Knoten im Kopf. Aber denk dran, bei der Einatmung wölbt sich das Zwerchfell nach unten, weil ja Luft von oben in die Lunge gezogen werden soll. Also, nun spürst du den Leberrand. Der ist physiologisch glatt und etwas weich. Ist er viel weicher, könnte das auf eine Fettleber schließen lassen. Ist er höckrig, kann es eine Leberzirrhose oder auch ein Karzinom sein. Falls du bei der Untersuchung auch die Gallenblase tasten kannst, dann ist sie prall gefüllt und vergrößert. Das kann entweder schmerzhaft sein, weil der Patient eine Gallenblasenentzündung, Cholezystitis, hat. Dann würde er beim Einatmen plötzlich die Luft anhalten durch den Schmerz. Dieses Zeichen nennt man Murphy-Zeichen. Wenn der Patient allerdings keinen Schmerz verspürt, könnte das ein Hinweis auf ein Pankreaskopfkarzinom sein. Hier hätten wir das Courvoisier-Zeichen. Kleine Merkhilfe, damit du Murphy und Courvoisier nicht mehr verwechselst. Der Pankreaskopf liegt in der C-Schlinge. Du kannst aber auch sagen in der C-Kurve des Duodenums. Kurve wie Courvoisier. Wenn wir uns nach links begeben, könnten wir noch die Ulkusdruckpunkte testen. Zwischen Sternum und Bauchnabel nimmst du die Mitte. Also die Höhe zwischen Sternum und Bauchnabel. 2 Finger breit rechts davon könnte ein schmerzhafter Punkt sein als Hinweis auf das Ulcus duodeni. 2 Finger breit links davon als Hinweis auf das Ulcus ventriculi. Falls das schon wieder weit weg ist, hör nochmal in Folge 85 rein. Oben links liegt die Milz. Diese ist in der Regel nicht tastbar. Wenn du sie tasten kannst, ist sie meist vergrößert. Das nennt man Splenomegalie und dann solltest du vorsichtig sein, denn es besteht die Gefahr einer Milzruptur. Unten links könnte man eventuell einen sogenannten walzenförmigen Tumor spüren. Das wäre ein Hinweis auf ein Divertikel. Wenn es schmerzt, könnte dieses auch entzündet sein, also Divertikulitis. Man nennt sie auch, weißt du es noch? Genau, Linksappendizitis des alten Mannes. Damit sind wir auch schon bei den Appendizitis-Zeichen. Kleine Wiederholung gefällig. Blumberg, der Loslassschmerz links gegenüber von McBurney. Unten rechts haben wir das Rosing-Zeichen als Verbindung zwischen links und rechts, also Streichen des Darminhalts Richtung Appendix. Das musst du übrigens nur theoretisch wissen, denk dran. Der Lanzpunkt auf dem rechten Drittel zwischen den beiden Sias und der McBurney auf der Hälfte zwischen Bauchnabel und rechtem Sias. Wenn du hier noch Lücken hast, hör dir gern nochmal Folge 91 zur Appendizitis an. Als letztes können wir noch Funktionsprüfungen machen, wobei es bei der Abdomenuntersuchung nicht wirklich viele gibt. Zum Beispiel kannst du Peritonismus testen. Wenn der Patient beim Anheben der Beine oder beim Husten Schmerzen hat, kann das auf eine Reizung des Bauchfells hinweisen. Und als letztes noch der Iliopsoas-Test, den kennst du auch schon bei der Appendizitis. Der Patient hebt das gestreckte Bein gegen Widerstand und würde dann Schmerzen im rechten Unterbauch verspüren.
Wow, das war ganz schön viel.
Ja, aber jetzt sind die Hörer hoffentlich gut gerüstet. Mein Tipp, übe nicht nur in Untersuchungskursen, schnapp dir Kind, Mann, Freundin oder auch deinen Lernbuddy und übt zusammen die körperlichen Untersuchungen. Du willst auf keinen Fall die Schilddrüse der Amtsärztin untersuchen, ohne jemals zuvor eine Schilddrüse ertastet zu haben. Ja, das ist jetzt eine etwas längere Folge geworden, aber ich wollte gerne, dass du die Abdomenuntersuchung einmal am Stück hast.
Und eine 100. Folge muss natürlich auch ein wenig besonders sein.
Ja, genau. In diesem Sinne freuen wir uns natürlich über Nachrichten, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du den Podcast weiterempfiehlst, uns auf Insta und YouTube folgst oder wenn du ein kostenloses Kennenlerngespräch für dich vorreservierst. Bitte schreib unbedingt deinen geplanten Prüfungstermin und dein Prüfungsamt dazu. Für März 26 sind alle Termine ausgebucht. Riesig freuen wir uns natürlich auch, wenn du uns bei Google bewertest. Und vergiss nicht, dich für den kostenlosen Newsletter einzutragen. Nun wünschen wir dir eine schöne restliche Weihnachtszeit und einen guten Übergang in ein gesundes und inspirierendes Jahr 2026. Bis nächstes Jahr. Tschüss.
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.